SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. US-Präsident Donald Trump telefoniert mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin.
We had a great call. It lasted almost 2 hours.
Von einem großartigen Gespräch, das fast 2 Stunden gedauert hat, sprach Trump dann später. Doch das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass bei dem Telefonat substanziell wenig herausgekommen ist, berichtet unsere USA-Korrespondentin Linda Staude aus Washington.
Donald Trump gab sich ungewohnt wortkarg nach seinem mit Spannung erwarteten Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen. Normalerweise nutzt der US-Präsident jede Gelegenheit, sich selbst vor laufenden Kameras zu preisen. Diesmal musste es ein Post auf seinem Truth Social Kanal tun.
Mein Telefonat heute mit dem russischen Präsidenten Putin war sehr gut und produktiv. Wir haben uns auf eine sofortige Feuerpause für Energie- und Infrastrukturgebäude geeinigt und Einvernehmen erzielt, dass wir schnell auf eine vollständige Waffenruhe hinarbeiten und letztendlich diesen schrecklichen Krieg zwischen Russland und der Ukraine.
Eigentlich wollten die USA Putins Zustimmung zu einem sofortigen Waffenstillstand von 30 Tagen, wie er mit der Ukraine bereits abgesprochen war. Aber das konnte Trump nicht durchsetzen.
Trump und Putin verständigten sich also gestern darauf, dass Russland und die Ukraine Luftschläge gegen die Energieinfrastruktur des jeweils anderen Landes unterlassen sollen. Darauf hat später dann auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky reagiert. Er würde einer teilweisen Waffenruhe zustimmen, erst müssten aber weitere Details bekannt sein. Aus Kiew berichtet Florian Kellermann.
Bei einem Gespräch mit Journalisten im Internet kommentierte Zelensky: Selbst so eine Teilwaffenruhe, wenn sie nicht an Bedingungen geknüpft ist, wäre ein positives Resultat. Das würde uns einer Beendigung des Kriegs näher bringen. Natürlich müssen wir erst die Details kennen, bevor wir zustimmen. Ich bleibe Russland gegenüber skeptisch. Putin hat gesagt, er werde seine Armee anweisen, die Luftschläge sofort einzustellen. Aber das war doch eine Lüge. Beweis dafür seien die erneuten russischen Angriffe, die am Abend unmittelbar nach dem Telefonat Trump-Putin begannen. Noch vor Mitternacht zählte die ukrainische Flugabwehr rund 40 Kamikaze-Drohnen, die unter anderem auf die ukrainische Hauptstadt Kiew zuflogen.
Aus den USA wurde bekannt, dass die Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ab Sonntag in der saudi-arabischen Hafenstadt Jeddah weitergehen sollen. Das hat der US-Sondergesandte Steve Witkoff dem US-Sender Fox News gesagt. Reaktionen zu dem Telefonat zwischen Trump und Putin kamen auch von Bundeskanzler Olaf Scholz und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Beide hatten sich gestern in Berlin getroffen. Scholz sagte, das Ziel müsse jetzt ein gerechter und dauerhafter Frieden sein.
Natürlich ist klar, und auch darüber sind wir uns beide einig, es darf keine Entscheidung ohne die Ukraine und über die Köpfe der Ukraine hinweg geben. Und wir in Europa werden auch unsere Aufgaben wahrnehmen müssen, in dem Format, in dem wir uns intensiv austauschen, den E3, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, aber natürlich auch im Europäischen Rat und mit all den anderen Verbündeten, die wir in Europa haben.
Soweit Bundeskanzler Olaf Scholz. In den Nahen Osten mehr als 400 Menschen leben, das hat die Terrororganisation Hamas zumindest gesagt, haben die gestrigen Luftangriffe der israelischen Armee im Gazastreifen gefordert. Und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat in einer Videoansprache klargemacht, Verhandlungen mit der Hamas solle es nur noch unter Feuer geben. Von einer weiteren Waffenruhe im Nahen Osten ist man also erstmal weit entfernt. Aus Tel Aviv berichtet unser Korrespondent Julio Segador.
In der Ansprache verwies Netanyahu darauf, dass die Hamas mehrmals Angebote der Vermittler zu einer Verständigung ausgeschlagen habe. Auch deshalb werde Israels Armee nun mit wachsender Intensität gegen die Terrororganisation kämpfen. Netanyahu wies dabei die internationale Kritik zurück, wonach die israelische Armee für die hohe Zahl an zivilen Opfern verantwortlich sei. Die Hamas instrumentalisiere Zivilisten als menschliche Schutzschilde. Sie sei daher allein für nicht beabsichtigte Tötungen verantwortlich.
Bei uns im Inland sind die Milliardenschulden das Thema. Das Finanzpaket in Höhe von 500 Milliarden Milliarden Euro. Und Ausnahmen bei der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben sind fast beschlossene Sache. Übermorgen am Freitag muss der Bundesrat noch mit 2/3 Mehrheit zustimmen. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweizer von der SPD will jetzt mit den Kommunen im Land besprechen, wie das Geld aus dem Paket verwendet werden soll. Für die Bundesländer sind 100 Milliarden Euro aus dem schuldenfinanzierten Topf vorgesehen. Schweizer werde die Kommunen zu Gesprächen mit dem Land an einen Tisch holen, das sagte er dem SWR. Warm, wärmer, am wärmsten. Der neue Bericht der UN-Wetterorganisation für Meteorologie, WMO, zum Zustand des Weltklimas bestätigt einmal mehr, der menschengemachte Klimawandel hat an Tempo zugelegt. 2024 lag die globale Durchschnittstemperatur zum ersten Mal um mehr als 1,5 Grad über den vorindustriellen Levels. Aus Genf berichtet unsere Korrespondentin Katrin Hondl.
Die Hitzerekorde sind laut WMO nur ein kleiner Teil eines viel größeren Bildes. Die Daten für 2024 zeigten, so WMO-Generalsekretärin Celeste Saulo, dass sich die Ozeane weiter erwärmt haben, Gletscher und antarktisches Meereis rasant dahinschmelzen, Wirbelstürme, Überschwemmungen, Dürren und andere Extreme weltweit verheerende Folgen haben. Die Geschwindigkeit, mit der Meeresspiegel ansteigt, habe sich seit Beginn der Satellitenmessungen verdoppelt. Und noch ein Rekord. Die atmosphärische Konzentration des Treibhausgases Kohlendioxid, CO2, sei auf dem höchsten Stand der vergangenen 800.000 Jahre.
9 lange Monate. Diese Zeit mussten die beiden Astronauten Barry Wilmer und Sonny Williams unfreiwillig an Bord der internationalen Raumstation ISS verbringen. Probleme mit der Kapsel, die sie zurückbringen sollte, verlängerten ihren Aufenthalt, der eigentlich nur eine Woche dauern sollte. Eine andere Kapsel brachte die beiden gestern zurück zur Erde. Wir haben unsere USA-Korrespondentin Nina Barth gefragt, wie die Landung gestern am späten Abend unserer Zeit abgelaufen ist.
Um kurz vor 23 Uhr gestern Abend, deutsche Zeit, ist das Raumschiff vor der Küste Floridas gelandet mit Fallschirmen im Wasser. Und das war ein super Bild. Strahlend blauer Himmel, das Meer ganz ruhig und plötzlich sind Delfine um die Dragon-Kapsel rumgeschwommen. Das war fast so, als ob die Hallo sagen wollen zu den Heimkehrern aus dem All. Dann ist die Kapsel mit Schnellbooten zu einer Art Landebrücke im Meer gebracht worden und da haben sie dann das Raumschiff geöffnet und Sonny Williams und Butch Wilmore und die zwei anderen Astronauten von der ISS sind ausgestiegen. Was heißt ausgestiegen? Sie sind nacheinander aus der Kapsel raus, auf so einer kleinen Rampe in ihren Weltraumanzügen runtergerutscht. Und da sind sie dann sofort in Empfang genommen worden. Beim Aufstehen sind sie gestützt worden und gleich in so eine Art Rollstuhl gesetzt worden. Denn die waren jetzt so lange in der Schwerelosigkeit, Sonny und Butch, statt 8 Tagen 286 Tage, dass das Laufen und auch die Orientierung wieder zurück auf der Erde total schwierig ist. Aber Butch Wilmore und Sonny Williams haben gestrahlt, sie haben gewunken und die Daumen nach oben gezeigt.
Eindrücke von unserer USA-Korrespondentin Nina Barth waren das. Zum Sport. Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt morgen in der Nations League gegen Italien. Lange war die Frage ungeklärt, wer die neue Nummer 1 zwischen den Pfosten sein würde. Seit gestern steht fest, es ist ein Torwart aus dem Südwesten. Anne van Eickels.
Nach einem kurzen Training am Vormittag in Dortmund geht es für die deutsche Mannschaft mit dem Flieger nach Mailand. Im Tor wird wohl Oliver Baumann stehen. Der Torwart der TSG Hoffenheim erhielt von Bundestrainer Julian Nagelsmann die Rückennummer 1 und soll den verletzten Stammkeeper Marc-André Ter Stegen vertreten. Auch Alexander Nübel vom VfB Stuttgart hatte sich Hoffnungen auf die Nummer 1 gemacht. Für DFB-Kapitän Joshua Kimmich geht es gegen Italien auch ums Prestige. Es sei viel Ruhm und Ehre dabei, so Kimmich. Deswegen wolle man das Spiel auch gewinnen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute scheint den ganzen Tag die Sonne. Oft ist der Himmel wolkenlos. Die Höchstwerte 11 bis 17 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Die seltenen Erden. Der Kampf um technologisch wertvolle Rohstoffe wird immer härter. Das ist Thema in unserer Serie hier in SWR aktuell in dieser Woche. Dieser Kampf spielt in vielen internationalen Konflikten eine Rolle, auch beim Krieg in der Ukraine. US-Präsident Donald Trump will im Gegenzug für weitere Militärhilfen einen Rohstoffdeal mit dem angegriffenen Land ja quasi erzwingen. Klar ist, auch die Europäische Union und Deutschland müssen sich ein Stück vom globalen Rohstoffkuchen sichern, damit die Wirtschaft konkurrenzfähig bleibt. Wie die EU sich Ressourcen sichern will, fasst jetzt unsere Brüssel-Korrespondentin Sabrina Fritz zusammen.
Vor ziemlich genau einem Jahr, am 18. März 2024, beschloss die Europäische Union die Verordnung für kritische Rohstoffe. 34 Rohstoffe hat die Gemeinschaft darin beschrieben, die für ihre Wirtschaft lebensnotwendig sind. Darunter sind Stoffe, die man nur kennt, wenn man gut in Chemie aufgepasst hat, wie Beryllium, Hafnium oder Niobium zum Beispiel, aber auch Lithium, Nickel und Palladium, das vor allem in Russland vorkommt. Wie wichtig diese Rohstoffe für die Zukunft der europäischen Wirtschaft sind, beschrieb Henrike Hahn, EU-Abgeordnete von den Grünen.
Lithium und seltene Erden für grüne Technologien werden eingesetzt bei Windturbinen, Solaranlagen, Elektroautos und Computerchips. Und mit dem EU-Gesetz für kritische Rohstoffe haben wir jetzt in Rekordzeit einen grünen industriepolitischen Meilenstein für mehr Bergbau in Europa gesetzt.
Nach dem Corona- und Lieferkettenschock wurde dieses Gesetz tatsächlich sehr schnell beschlossen, denn der Bedarf nach diesen Rohstoffen ist riesig, bis zu 700 Mal höher als heute, wenn die EU bis 2050 klimaneutral umgebaut werden soll. Das große Problem, die meisten Rohstoffe schlummern nicht in der Europäischen Union. Spanien hat ein bisschen Strontium, Belgien Arsen und die Finnen Nickel. Aber das sind nur Krümel vom riesigen Kuchen, den Europa braucht. Und deshalb hat die EU-Kommission sich auch gleich auf die Suche nach Partnern gemacht, die möglichst nicht China heißen. Bei seltenen Erden liegt die Abhängigkeit von China jetzt schon bei nahezu 100%. Aber auch Chile zum Beispiel ist reich an Lithium. Ein Grund, warum die EU ein Handelsabkommen mit Lateinamerika, dem Mercosur-Abkommen, vorantrieb.
The European Union and Mercosur create one of the largest trade and investment partnership the world has ever seen.
Die Europäische Union und Mercosur haben eine der größten Handels- und Investitionsabkommen geschaffen, die die Welt je gesehen hat, so EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und so sehen viele Partnerschaften aus. Die Länder haben die Rohstoffe, die EU hilft beim Abbau. Der soll dann möglichst nach europäischen Standards stattfinden. Das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz wird darauf ein strenges Auge haben. Aber nicht nur durch den Abbau sollen wertvolle Rohstoffe ans Tageslicht gelangen. Einsparungen und Recycling sind ebenso starke Pfeiler für die Rohstoffpolitik der Gemeinschaft. 25% des benötigten Materials soll durch Recycling entstehen, so steht es im Gesetz. Doch das alleine wird trotzdem nicht reichen, weiß auch Mohamed Rahim, EU-Abgeordneter aus den Niederlanden. Wir müssen strategische Partnerschaften auf Augenhöhe eingehen, von der alle Seiten profitieren, sagt er.
We moeten strategische partnerschappen aangaan met andere landen. Op het gebied van kritieke grondstoffen, maar wel op basis van gelijkwaardigheid. Waar alle partijen van profiteren.
Und hier kommt die Ukraine ins Spiel. Bereits 2021 hat Brüssel eine Absichtserklärung mit dem rohstoffreichen Land abgeschlossen, um beim Abbau, Recycling und Transport zusammenzuarbeiten. Doch dieses könnte wertlos sein, wenn die Ukraine jetzt ihre Schätze an die USA verkauft.
Der Kampf um die Rohstoffe der Zukunft, unsere Serie in dieser Woche hier in SWR aktuell. Und morgen schauen wir dann genauer darauf, wie die USA und China im Wettbewerb um diese Rohstoffe vorgehen.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In Brüssel wird heute das sogenannte Weißbuch für Verteidigung vorgelegt. Es ist eine Art Gebrauchsanweisung, wie sich die Europäische Union künftig besser verteidigen kann. Noch einmal Sabrina Fritz.
Detailliert wird darin aufgezählt, was die 27 Mitgliedstaaten am dringendsten benötigen. Darunter Munition, Luftverteidigungssysteme und Drohnen. Verfasst haben das Weißbuch der Kommissar für Verteidigung, Andrius Kubilius, und die Chefdiplomatin der EU, Kaja Kallas. Sie beschreiben darin die diversen Bedrohungen, denen die Gemeinschaft in Zukunft ausgesetzt sei. Konventionelle Kriege durch Russland, Sabotage, aber auch Terror und Klimawandel. Eine genaue Zahl, wie viel die Wiederaufrüstung der EU kosten wird, steht nicht in dem Weißbuch. Zwischen 500 und 800 Milliarden Euro werden in Brüssel genannt.
Die Europäische Union benötigt also mehr Geld. Dafür stellt die EU-Kommission heute ihre Pläne für eine Spar- und Investitionsunion vor. Damit soll erreicht werden, dass mehr Kleinanleger an den hiesigen Finanzmärkten investieren. Jakob Mayer.
EU-Bürgerinnen und Bürger verfügen über 33 Billionen Euro in Bargeld und Einlagen. Allerdings fließen jährlich 300 Milliarden an privaten Ersparnissen ins Ausland, vor allem in die USA, weil die Finanzmärkte in Europa zersplittert sind. Brüssel will das ändern und sie für private Investoren attraktiver machen. Die Forderungen sind nicht neu. Seit 10 Jahren diskutiert die EU über eine Kapitalmarktunion. Auch der Gipfel morgen in Brüssel wird darüber beraten. Aber bisher weigerten sich Mitgliedstaaten, ihr jeweiliges Steuer-, Insolvenz- oder Bankenrecht entsprechend zu ändern.
Die US-Notenbank Federal Reserve entscheidet heute über den weiteren Kurs der Geldpolitik. Die Bekanntgabe wird mit Spannung erwartet, gerade wegen der aggressiven Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Analysten gehen davon aus, dass die US-Notenbank den Leitzins erneut nicht antasten wird. Damit bliebe er in der Spanne von 4,25 bis 4,5%. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe will heute über die Verurteilung der Linksextremistin Lena E. entscheiden. Sie war vom Oberlandesgericht Dresden wegen der Angriffe auf tatsächliche und vermeintliche Anhänger der rechten Szene in Sachsen und Thüringen verurteilt worden. Alena Lagmüller.
6-mal soll die Gruppe um Lena E. Rechtsextreme überfallen haben. Das Ziel der Gruppe soll gewesen sein, Neonazis einen Denkzettel zu verpassen und sie von weiteren Aktivitäten abzuhalten. Für ihre Beteiligung an 4 dieser Überfälle und die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung verurteilte das Oberlandesgericht Dresden Lena E. 2023 zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren und 3 Monaten. Gegen dieses Urteil hat sie Revision eingelegt. Auch die Bundesanwaltschaft greift das Urteil an. Sie hatte eine deutlich höhere Strafe für Lena E. gefordert.
In Mannheim wird heute ein Sicherheitsnetzwerk gegen Cyberkriminalität vorgestellt. Die ist für Unternehmen ein großes Problem. Besonders kleine und mittlere Betriebe haben immer wieder mit Angriffen auf ihre digitalen Systeme zu kämpfen. Michaela Dimski.
Cybersecurity Community, so nennt sich das neu gegründete Sicherheitsnetzwerk. Dort sollen unterschiedliche Experten im Bereich Cybersicherheit Unternehmen dabei unterstützen, sich besser gegen Cyberangriffe zu schützen. Die Firmen sollen sich dort melden, wenn sie davon betroffen sind. Außerdem soll die Cybersecurity Community auch als Austauschplattform zwischen den Unternehmen dienen. Damit will die Stadt die Region vor Cyberkriminalität schützen. Der neue Service gehört zu der Wirtschaftsförderung der Stadt Mannheim, richtet sich an Unternehmen in der gesamten Region und ist kostenlos.
Mit dem symbolischen Spatenstich beginnen heute die Bauarbeiten für die neue Adenauerbrücke zwischen Ulm und Neu-Ulm. Das bisherige Bauwerk aus den 50er Jahren soll dann abgerissen werden. Peter Köpple.
80 Millionen Euro kostet die neue Brücke. In 4 Jahren soll sie fertig sein. Statt bislang 6 werden dann 8 Fahrstreifen über die Donau führen. Das war im Vorfeld durchaus umstritten. Klima- und Umweltschützer haben auch gegen die Fällung mehrerer Bäume protestiert. Zum feierlichen Spatenstich am Vormittag auf Neu-Ulmer Seite werden auch die Verkehrsminister von Baden-Württemberg und Bayern erwartet. Während der Bauphase soll der Verkehr laut Planern fast ungehindert weiterfließen, denn die neuen Fahrbahnen werden neben den bisherigen errichtet und erst am Schluss an deren Stelle geschoben.
In Friedrichshafen beginnt heute die Verbrauchermesse IBO. Das steht für Internationale Bodenseemesse. Die Zahl der Aussteller ist gestiegen. Erstmals gibt es eine eigene Klimaarena. Und damit nochmal zurück zur Bundespolitik, zum Bundestag. Nach der Sondersitzung gestern zum Schuldenpaket, wo das Parlament ja nochmal in alter Zusammensetzung zusammengekommen war, geht es ab heute ans Aufräumen. Und Eile ist geboten, denn bis zum 25. März, das ist der Dienstag der kommenden Woche, muss alles fertig sein, dann konstituiert sich der neue Bundestag. Und da gibt's noch einiges zu tun, sagt Jim Bob Nikschas.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Heute geht's los mit dem großen Stühlerücken im Bundestag. Und das ist tatsächlich wörtlich zu nehmen. Mehr als 100 der blauen Sitze müssen raus, denn das neue Parlament wird nach der Wahlrechtsreform jetzt nur noch 630 Plätze haben. Endlich mal ordentlich ausmisten, würden wir zu Hause wohl seufzen. Ein bisschen so, als hätte man sich beim Frühjahrsputz endlich auch mal die vollgestellte Garage vorgenommen. Nur, dass die übrigen Stühle im Bundestag natürlich nicht auf dem Sperrmüll landen oder in einer App für Vintage-Möbel. Die eigentliche Herausforderung für die Handwerker hier im Parlament ist sowieso eher das neue Anordnen der Stühle. BSW und FDP sind nicht mehr dabei. Auch bei SPD und Grünen werden es weniger Plätze sein als zuvor. Auf der ganz rechten Seite bei der AfD dafür rund doppelt so viele Sitze. Und auch bei Union und Linkspartei darf wieder angebaut werden. Im Vergleich zur heimischen Garage herrscht beim Frühjahrsputz im Parlament übrigens Zeitdruck. Bis zur konstituierenden Sitzung des 21. Bundestags am kommenden Dienstag muss alles fertig sein. Aufschieben und mal die Füße hochlegen ist nicht. Denken Sie mal dran, wenn Sie sich das nächste Mal vom Ausmisten zu Hause drücken.
Anmerkung von Jim Bob Nikschas.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.